Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Heute ist es soweit. Heute rekonstruieren wir die wirklich schöne Folge, die der Technik zum Opfer gefallen ist, zum Thema gehypter Wein.
Wir versuchen es zumindest.
Ja, sie wird wahrscheinlich etwas kürzer. Wir müssen vor allem aufpassen, dass wir nicht hektisch wirken, weil ich dir Dinge erzähle, die du schon weißt. Und ich dann versuche, das möglichst schnell hinter mich zu bringen. Aber das ist ja Quatsch, weil alle anderen wissen es ja nicht. Insofern gucken wir mal. Sie wird aber wahrscheinlich trotzdem etwas kürzer sein.
Wir geben unser Bestes. Gewisse Dinge habe ich bestimmt schon wieder vergessen, ist ja schon.
Ja, schon 2,5 Monate her. Ich sage, wir würfeln mal los.
Auf geht's.
Eins.
Ja, ich glaube. Ah, das wird nix. 6. Eindeutiger Sieg.
Bitteschön.
So. Ich schenke dem Felix heute einen Vince Silvaner ein vom Weingut am Stein aus dem Jahr 2019. Trocken, unfiltriert, alte Reben. Mal gucken, was er dazu sagt. Cheers.
Cheers.
Oh, das riecht lecker. Lieber Felix, wenn du ins Restaurant gehst und du isst mehr als nur Hauptgang,
ja.
Weinbegleitung oder Flasche?
Immer mittlerweile Weinbegleitung, weil meine Frau ja kaum zum Essen Wein trinkt. Meine Frau trinkt immer entweder Wein oder sie isst. Also sie hört dann zum Essen auf. In der Regel. Genauso wie sie entweder Wasser trinkt oder Wein. Sie trinkt auch kein Wasser zum Essen. Also es ist nicht so, dass sie sich jetzt ständig einen reinlötet ohne Ende. Aber es ist tatsächlich so, sie trinkt dann eine Weile und dann hört sie irgendwann auf. Und deswegen macht es keinen Sinn, mit ihr eine gemeinsame Flasche Wein zu ordern. Wenn ich allerdings jetzt mit 2 oder 3 Leuten mal unterwegs bin, dann kann es schon mal sein. Aber eigentlich ist es meistens Weinbegleitung.
Glasweise. Manchmal macht es auch Sinn, eine Flasche zu kaufen. In dem Buch von Paula Bosch, das du empfohlen hast im Dezember, sagt sie ja, manchmal nervt es auch, ne? wenn ständig jemand kommt und man so viele Gänge hat und ständig hat man noch die Weinbegleitung dazu.
Ja, insbesondere, sag mal, hier in Berlin hast du natürlich auch ganz oft sehr fordernde Weine, die dann, sag mal, extrem differieren zwischen Purgenossen und zum Essen genossen. Und dann hast du bei 6 Wein in der Begleitung hast du tatsächlich nicht 6 Geschmackseindrücke, sondern 12. Und ich habe es tatsächlich auch schon erlebt oder selber gemacht, dass ich gesagt habe, ich probiere den Wein wirklich erst, wenn das Essen kommt, weil mir das sonst zu viel ist. Also gerade wenn das so 8 Weine sind oder sowas.
Dann wird es wirklich irgendwann nur zu viel. Ja. Und manchmal gerade hier in Berlin sind ja auch Weine in der Weinbegleitung, die auf jeden Fall fordernd sind. Also wo man wirklich nachdenken muss, huiuiui, mag ich das jetzt eigentlich oder mag ich das nicht? Und dann ist man so beschäftigt damit. Das ist, da gebe ich dir völlig recht, manchmal ist man da so gefesselt und dann rutschen wir, vor allem wir Weinnerds, dann so ein bisschen aus dem Eigentlichen raus, dass man ja mit einer Person da ist. Und
ja, das auch.
So ein Abend genießen möchte und so. Und dass vielleicht noch was anderes im Fokus steht als nur die Weinbegleitung. Ich wollte mit dir ein bisschen über Essen und Weinbegleitung sprechen, weil ich glaube, dass man das eigentlich zu wenig macht.
Ich möchte ganz kurz, aber das hat mich ja so gefoppt. Ich bin gerade eben richtig erschrocken, als ich das getrunken habe, weil ich dachte, das ist ein Rotwein.
Haben wir schon wieder.
Witzig, das ist irgendwie im Moment mein Leitmotiv. Nein, die Nase war toll, aber so ein bisschen, so eine Schießpulvernote, die man auch bei Weiß haben kann. Aber ich habe das ganz am unteren Ende des Stiels angefasst. Ich habe nicht gesehen, dass es beschlägt. Es ist auch nur so mittel noch jetzt beschlägt ist. Und ich habe, es ist nicht so viel drin, dass man mit der Nase schon eine Temperatur hätte wahrnehmen.
Soll ich noch ein bisschen nachschütten?
Dann kam was Eiskaltes und auch was, auch ohne die Temperatur, Weißes. Aber witzig. Also, weiter, Entschuldigung.
Okay. Ich möchte ein kleines Spiel mit dir spielen. Mhm. Bist du bereit? Ich lese dir jetzt gleich Essen vor.
Okay.
Und du sagst mir ganz spontan, mit was du es begleitest.
Oh.
Du hast nicht lange Zeit. Okay. Ich zähle immer jetzt hier so 5, 4, 3 mit meinen Fingern runter. Okay. Und dann brauche ich deine Antwort. Nicht zu lange drüber nachdenken. Okay, Pizza.
Chianti.
Ich schreibe es immer mal mit. Scharfes Curry.
Spätburgunder. Nein, kein restliches Mosel. Riesling. Das müssen wir alle wollen. Nein, ich trinke kein restliches Riesling zum Curry.
Ofengemüse.
Côte d'Iron. Also, ja.
Einfacher Côte d'Iron.
Genau, wenn es nur Ofengemüse ist, dann ein schöner Côte d'Iron. Mhm. Nichts Größeres.
Lachs mit Gemüse deiner Wahl.
Weißburgunder, Grauburgunder, gerne mal sowas aus der vogelfreien Linie von Post oder so. Finde ich dann ganz spannend. Mhm. Also mit Gerbstoff statt Säure. Mhm.
Hähnchen.
Wo noch ich gerade Bock habe. Ist mir total Latte. Also das Huhn kann alles vertragen.
Feuerfrei, okay. Noch zwei, dann hast du es geschafft. Mhm. Gulasch.
Bordeaux. Brot, logisch.
Und Sushi.
Oh. Da trinke ich tatsächlich ganz gerne Riesling zu.
Okay, jetzt gucke ich mal. Pizza hast du Chianti gesagt. Das finde ich auch gut. Will ich, glaube ich, auch machen. Ich trinke auch ganz gerne zur Pizza Pinot. Mhm. Dann scharfes Curry hast du Pinot genommen. Finde ich auch nicht schlecht. Ich mag es manchmal auch mit einer Aromarebsorte. Mhm. Also
Gewürztraminer oder sowas.
Gewürztraminer, Muscatella.
Das ist schon schick.
Das finde ich auch ganz cool. Ofengemüse, Côte d'Iron. Einfacher Côte d'Iron finde ich voll cool. Das finde ich schön. Lachs mit Gemüse, Burgunderrebsorte. Zum Hähnchen, auf was du Bock hast. Gulasch Bordeaux, Sushi Riesling. Spannend. Sushi Riesling finde ich auch gut. Das ist, glaube ich, mit das Einzige, wo ich auch überlege, also wo ich auch mal ab und zu Riesling zu nehmen. Mhm. Sonst zum Essen nie. Nee. Das halte ich auch für, ihr habt auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, aber man kann es nicht oft genug betonen. Mhm. Ich glaube, es ist ein riesiger Fehler, dass in Deutschland man Krampf hat versucht, Riesling immer in die Essensbegleitung mit reinzuschieben und dann so sagt, ja, mit restsüßem Kabi oder restsüßem Riesling kann man so gut asiatisch scharfe Speisen begleiten oder Steak.
Ja. Also ja, auch Steak. Schon an. Auslese und Steak.
Genau, Auslese und Steak. Zum Glück haben das schon länger nicht mehr. Ich glaube, da sind wir ein bisschen rüber jetzt mit.
Das passt zum Thema Hype.
Ja, genau. Sehr schön. Ich muss hier mal eine Geschichte erzählen. Ich war an der Ostsee, über die Herbstferien fahren wir immer an die Ostsee. Und wir fahren da an einen Ort, Fischland Darster, ein kleiner Ort. Und da gibt es auch ein Restaurant, wo wir dann auch meistens einmal essen gehen. Die machen ein ganz gutes Menü. Und deren Weinbegleitung ist so okay, würde ich sagen. Also da haben die so ein bisschen Luft nach oben und sind da ein bisschen ausbaufähig. Und da ist uns im letzten Jahr was passiert, was ich ganz spannend fand. Wir haben die normale Weinbegleitung gewählt und dann hat die auch immer ein bisschen gefragt, was wir wollen, weil das, glaube ich, da nicht so viele machen. Die haben eher flaschenweise verkauft. Und dann waren wir uns nicht so einig, was zum Fleisch kommt. Es waren zwei Gänge, die ein bisschen kräftiger waren. Einmal war es mit Wild und einmal vorher war es schon ein Fischgang, aber auch schon eher mit kräftiger Gemüsebeilage und so. Deswegen ich nicht so ein Problem damit gehabt hätte, da auch Rot dazu zu nehmen, was wir dann auch gemacht haben. Aber wir haben dann auf die Flaschenweinkarte geschaut, weil offen hatten die nicht so richtig, was mir zugesagt hat. Und dann haben wir eine 0375er Knipser genommen, blauer Spätburgunder, gereift, was sie drauf hatten zu einem fairen Kurs. Und das hat mir total Freude gemacht. Das war so ein Zwischending zwischen, ich habe glasweise bestellt und nehme nochmal eine Flasche mit rein.
Ja.
Das soll eine Werbung für 0375er Flaschen sein.
Ja, wir haben ja gerade neulich schon mal im Podcast darüber gesprochen, wie albern denn diese 0,75 Liter Flasche ist. Das ist wirklich. Also 0375 ist eigentlich ein tolles Format, weil du kannst entweder mit zwei Leuten einen Gang begleiten oder mit einer Person auch mal ein ganzes Essen, nimmst vielleicht noch ein Gläschen Schaumwein vorweg oder wenn irgendwas ganz Wildes vorneweg ist, nimmst du ein Glas Weißwein vorweg und kannst dann und bist nicht völlig zu, sondern hast dann einen halben Liter Wein getrunken. Das ist Klar, der Gesundheitsapostel sagt, aber es ist tatsächlich immer noch okay, wenn du da 2 Stunden gesessen hast oder 3.
Ne, voll. Aber man hat nicht so viel 0375. Auch für zu Hause wäre es ja gut, wenn man Freunde einlädt.
Und für hat mich wäre das ideal. Ich trinke ständig zu viel Wein. Ja. Weil das dann auch Weine sind, die sind so toll und schmecken so gut. Und dann denkst du so, oh, und jetzt trinke ich die ganze Flasche aus. Und das ist dann manchmal schwierig. Also wenn die 12 Alkohol hat, ist es kein Problem. Aber wenn die 14,5 hat, dann wird es halt schon, geht's nicht. Also dann schütte ich häufig absichtlich sozusagen, bevor ich aufgehört habe zu trinken, schütte ich direkt mal 0,1 oder sowas in den Ausguss, um mir die Entscheidung abzunehmen. Das kann man jetzt zwar auch als schwer gestörtes Suchtverhalten bezeichnen, aber da ich irgendwie das auch in dem Jahr mache, in dem ich mir jetzt die Hälfte der Tage keinen Alkohol getrunken habe, denke ich, sind wir noch nicht beim Spiegeltrinken. Ne, aber dass ich quasi mir direkt die Entscheidung mal abnehme und sage, gut, hier zack, weil sonst trinke ich die heute Abend aus, weil die ist so lecker. Ja, 0,5 wäre, glaube ich, ein tolles Format.
Wäre auch ein gutes Format.
Ja. Mhm.
Weil das geht mir auch öfter mal so, wenn ich Freunde zum Essen da habe und es sind jetzt ist so eine Gruppengröße, wo man die 0,75er nicht so gut aufteilen kann. Ne? Es kommt nur ein freundliches Pärchen oder so, du bist zu viert. Und dann koche ich ja gerne, koche dann 3, 4, 5 Gänge vielleicht. Und dann will ich das natürlich auch begleiten, weil das ist ja dann der Moment, wo du mal aus deinem Weinkeller auch Sachen rausholen kannst und mal ausschenken kannst, auf die du ja schon lange gewartet hast. Und dann machst du 4, 5 0,75er Flaschen auf, aber das kriegst du ja nicht weg. So, nee. Und dann steht das am nächsten Tag da und dann ist das immer so ein Drang, ja, ach, das war so schön, ich will es nicht wegschütten, dann trinkst du auch nochmal ein Glas und manchmal stresst einen das, ne?
Das ist das Schlimmste, wenn du das dann im Kühlschrank hast und sagst, ich trinke das heute noch, weil übermorgen ist es vielleicht nicht mehr so gut und eigentlich wolltest du gar keinen Wein trinken.
Ja.
Und dafür habe ich meine Essigfässer, aber die sind natürlich nur ein schwacher Trost.
Ja, das ist eigentlich wäre schön, wenn man mehr gute Sachen in kleinen Flaschen hätte. Mhm. Mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Weil ich denke, vom Reifeverhalten her und so, wir haben ja im Podcast schon mal drüber gesprochen, dann füllt man es halt als Late Release ab. Also lässt es länger im Weingut, länger im Fass, was weiß ich.
Genau. Und dann kannst du ja Papierflaschen nehmen. Weil es ist ja auch so bei dieser ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion, dass 80% des CO2-Fußabdrucks fallen auf die Flasche.
Ja.
Das ist halt krass. In dem Augenblick, wo du damit aufhörst, wäre Wein wirklich eine ganz andere Nummer.
Was du jetzt gar nicht so genannt hast, ist was aus Spanien oder so, ne? Godello oder sowas.
Ja, also Godello ist für mich überhaupt wie auch Chardonnay. Diese ganzen holzfest ausgebauten Weißweine. Ich esse wirklich nicht so viel, wozu das so gut passt.
Mhm.
Es ist tatsächlich so, dass meine Essgewohnheiten das seltener hergeben. Und ich bin auch nicht so der Typ, der immer sagt, ja, wenn es cremig ist, dann kannst du auch cremig im Glas sein, so, was ja sehr häufig gerne so vermählt wird. Also deswegen, Chardonnay, gut, hat ein bisschen mehr Säure als Godello meistens, aber auch nicht immer. So diese holzfass ausgebauten Weißweine, die so als die totalen Essensbegleiter gelten, das ist eigentlich für mich der totale Solowein. Der totale Solowein. Und beim Albarino, das trinke ich gerne vor dem Essen als Aperitif.
Mhm.
Und wenn es dann gereift ist, ja, dann würde ich es auch wahrscheinlich bei dem einen oder anderen einsetzen. Aber du hast ja jetzt auch sehr standardmäßige Sachen abgefragt.
Das ist richtig, ja. Was mir so eingefallen ist, habe ich vorhin überlegt, was man machen könnte.
Zum Gulasch könnte man auch eine Gran Reserva trinken oder ein Tempranillo oder so.
Ja.
Klar, also beim Gulasch ist es ja letzten Endes so, wenn ich das kochen darf, es ist immer so ein kleiner Streit zwischen meiner Frau und mir, eigentlich bin ich für die Fleischgerichte zuständig. Sie versucht seit Jahren, ein gutes Gulasch hinzukriegen. Das gelingt immer so mittelmäßig.
Wollen wir hoffen, dass sie jetzt nicht zuhört.
Nee, das ist nicht so schlimm, das darf sie sogar hören, weil wir auch immer gesagt haben, also mittlerweile mache ich quasi 3 von 4 und dann versucht sie es mal wieder. Und eine Sache ist ja einfach, dass man das mal wirklich kräftig anbrät und ein bisschen Röstaromen da reinbekommt. Und dann kann man eben wirklich diese röstigen und auch lang im Holz ausgebauten Roten wirklich gut benutzen. Und das ist zum Beispiel, weil du gerade eben Wild sagtest, das finde ich ist ja auch immer ganz schwierig, wenn man Wild pairen will. Wenn das richtig kräftig angebraten ist, dann ist ja Bordeaux auch die perfekte Kombi zum Wild. Einfach perfekt.
Dann voll. Muss
niemals Pinot zureichen. Wenn das aber nur, ich sag mal so, wischiwaschi, also wenn es zu weit gemacht ist und dann vielleicht so ein bisschen angeröstet, dann ist wahrscheinlich Pinot auch die ganz gute Wahl, weil dann dieser Wild-Ogu, ne? Ogu. Also sich vielleicht ganz gut mit dem Waldboden-Ogu des Pinots verbindet. Aber ja, also es ist echt ein abendfüllendes Thema.
Was geht für dich gar nicht an Kombinationen, wo du auch vielleicht mal gemerkt hast, so manchmal hat man das ja auch im Kopf, dass man denkt, das ist eine gute Kombination, dann probiert man das aus und dann merkt man, boah, es funktioniert ja überhaupt nicht.
Ich finde, also das ist aber eine sehr persönliche Sache. Ich weiß auch gar nicht, was die Lehrmeinung dazu ist. Ich finde, Senf und Rotwein ist eine ganz schwierige Kombination. Mhm. Das ist jetzt nicht lustig machend, haha, ich schmier mir Senf in, sondern wenn du ein Kaninchen hast, was in einer Senfkruste ist.
Ja.
Ich finde auch Grünkohl, den es bei mir immer nur mit irgendwelchen Fleisch mal mit viel Senf gibt oder sowas. Das ist eine ganz schwierige Kombi Senf und da gibt es immer viele Speisen, wo dann vielleicht die Lehrmeinung Rotwein zu empfiehlt, wo ich sagen würde, ich mag persönlich die Kombination von Rotwein und Senf ungefähr so gern wie die Levoulouche.
Da bin ich ja ein sehr untypischer Pelzer, ich stehe auch nicht so auf Leberwurst, aber gut. Mir sind zwei Sachen, anders. Je älter ich geworden bin, desto mehr komme ich weg von Schaumweinbegleitung zum Essen. Mhm. Das war am Anfang so ein Ding bei mir, dass ich dachte, oh, das funktioniert total gut. Und dann habe ich gemerkt, boah, zum Dessert ist eigentlich meistens schwierig. Wenn Beerenfrüchte dabei sind, wird es metallisch. Und dann hatten wir jetzt zu Weihnachten, als wir die großen Dinger aufgemacht haben, hatten wir so Salzalgen zu Garnelen und Jakobsmuscheln.
Ja.
Und haben dazu auch Schaumwein gehabt. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert.
Weil man das so geschäumt im Mund, ne? Wenn du so Salz dann auch hast. Dann
ja.
Das war tatsächlich nicht so günstig. Also ich genieße das alles sehr und ich freue mich dann, wenn die Profis das übernehmen. Das ist einfach auch etwas, was ich dann, da lasse ich mich dann überraschen. Da gibt es auch viele Scharlatane, muss man mal so ganz blöd sagen, die dir dann irgendwie irgendwas aufschwatzen. Aber es gibt eben auch wirklich tolle Sommeliers, die dann sagen, ich mache dir jetzt eine Schaumweinbegleitung für ein Menü oder auch tolle Köche, die Spaß haben, ein schaumweinkompatibles Menü zu kochen oder sowas. Und dann freue ich mich und dann mache ich das ab und zu mal, einmal alle 5 Jahre oder sowas. Und wenn es gut geht, war es super. Genauso wie Süßweinbegleitung oder sowas. Man kann alles mal ausprobieren, aber da sollen sich andere Leute den Kopf drum machen. Ich werde es in diesem Leben nicht mehr hinkriegen, mich damit so intensiv zu beschäftigen.
Ja, das stimmt wohl. Was sagst du zum Wein?
Der ist anstrengend. Der ist, er ist ganz gut. Er gefällt mir ganz gut. Aber er ist sehr komplex und sehr schwer greifbar. Es ist ein sehr schwer greifbarer Wein, weil er so eine braune, vielleicht leicht karamellige, erdige, so ein erdiges hinteres Drittel hat sozusagen. Also erstmal ist er in der Frucht ein bisschen belegt. Er gefällt mir ganz gut. Er hatte so eine Schießpulvernase, die jetzt aber auch so einen leichten Würzton reingeht, in so fast so einen Lebkuchenton, der mir ein bisschen zu anstrengend gerade ist.
Mhm.
Das ist, da kann der Wein nichts für. Ne? Das ist ja jetzt immer, Wein trifft auf Stimmung. Das muss dann auch zusammenpassen.
Ja.
Dieser Wein ist schwer.
Ja.
Der Wein ist schwer, er ist würzig, er hat so ein bisschen was von Lebkuchen. Er ist trotzdem weiß, aber er hat auch so eine gute Portion Rot irgendwie sozusagen mit dabei. Und ist jetzt eher so ein Winterweißwein, sage ich jetzt mal so, für mich. Und er hat er Holz? Das ist eine gute Frage. Also in der Nase dominieren diese Schießpulver- und Dingsaromen so, dass ich da kann noch Holz drunter liegen, das kann ich einfach nicht sagen. Ich würde ihn auch wahnsinnig gern sehen. Das ist wirklich ein Schwarzglaswein, weil mich die Farbe unheimlich interessiert würde. Daraus könnte man wahrscheinlich einiges ableiten.
Könnte man was ableiten? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe auf der Homepage nichts drüber gefunden, ob der Holz hat oder nicht. Ich glaube es aber eher nicht.
Und dann hat er so eine leichte Zitrusfrucht sogar. Und wenn man sich mal ganz auf die Frucht konzentriert, ist das sogar eine ziemlich deutliche Zitrusfrucht, was eben durch diese braune, erdige Lebkuchenaromatik total untergegangen ist eben. Jetzt auf dem letzten Schluck fällt mir erst auf, wie zitrisch die Frucht ist sozusagen.
Mhm.
Was mich aber kein bisschen weiterbringt bei der Frage, was das ist. Deswegen bleiben wir mal bei der Frage, ob es mir gefällt. Ich freue mich darauf, den im Laufe des Abends noch ein bisschen besser kennenzulernen. Das ist ein Wein, den ich nicht in 3 Minuten gewuppt kriege oder meinetwegen jetzt auch in 7 Minuten. Und ich würde ihn für nicht ganz taufrisch halten. Ich glaube, dass er ein bisschen gereift ist.
Mhm.
5 Jahre, schätze ich mal so, also so 17, 18. 18 war eigentlich überall in der Welt zu heiß für diese Säure, hätte ich fast gesagt. Aber die kann natürlich aus der Tüte kommen. Und obwohl er kräftig ist, finde ich ihn nicht alkoholschwer. Also das ist nicht das Thema. Er hat einfach echt Druck und Punch und Dichte. Ich glaube, irgendwann heute Abend werde ich ihn noch sehr mögen. Im Moment ist er mir ein bisschen zu sperrig.
Mhm. Auf der Homepage steht zu dem Wein, ein monolithischer Wein, der bekocht werden will.
Ja, 100%. Wo muss ich unterschreiben?
Ja. deswegen habe ich ihn auch ein bisschen ausgesucht, ne? Weil er jetzt dazu passt. Und ich mal gucken will, wie es so über den Abend mit dem Wein so weitergeht. Wir werden ja vielleicht noch was zusammen essen.
Jawohl.
Und dann passt das gut zusammen. Ich glaube, das passt zu Hühnchen. Ich gehe ihn mal holen.
Ja.
Weißt du, was auf deiner Liste nicht draufsteht, was auf meiner immer draufsteht? Silvaner.
Ja, wie lustig. Weingut am Stein, Winz. Ich habe gerade meinen letzten Winz getrunken, weil ich dachte, das muss mal weg. Winz 15 hat mir ausgesprochen gut gefallen. Klassischer Essensbegleiter, sehr monolithisch.
Mhm.
In diesem Fall hätte ich drauf kommen können, weil unter dieser Schießpulver, auch dieser Heuboden, den ich immer sage, der ist durchaus da. Also jetzt, wo ich das Etikett sehe, denke ich, ja, hätte man drauf kommen können, dass das Silvaner ist.
Mhm.
Ich mag die Weine von den Knolls sehr gerne. Und ich finde diesen heiligen Bimbam, den die da drum machen, ist mir ein bisschen viel. Aber ich kann mich mit den beiden auch gut darüber streiten, so gut, dass wir mittlerweile per Du sind, weil einige der wenigen Winzer, mit denen ich mittlerweile per Du bin. Und beim letzten Riesling-Symposium haben wir uns, glaube ich, nochmal so abends ein bisschen unter Alkoholeinfluss nochmal intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt.
Silvaner ist für mich eine Rebsorte, die ich wahnsinnig gern zum Essen kombiniere, weil die Struktur nicht so über die Säure kommt.
Ja.
Der Winz hat sogar relativ viel Säure. Ich habe die 19 Analysedaten nicht gefunden, aber der 20er hat 6,5 oder so.
Ja, wobei das ist beim Silvaner, kannst du nicht von einem Jahr aufs andere schließen.
Genau, das ist immer so sehr unterschiedlich.
Der reagiert so dramatisch auf Hitze. Was wichtig ist beim Winz, ist, dass es ein Rückverschnitt aus einer Partie ist, die Maische vergoren ist und aus einer Amphorenpartie.
Genau.
Also wir haben hier einen Wein, der quasi mit Gerbstoff gepimpt wird. Der wird abgeschmeckt. Also gibt es diese Amphorengeschichte, die, glaube ich, gar kein eigener Wein wird im Weingut. Oder machen die noch einen Amphorenwein?
Nee, machen die nicht.
Nee. Und ein guter Teil dieser eingebuddelten Amphorenweine geht in den Winz, der dann immer ein bisschen sperrig in der Jugend ist. Und ich habe, wie gesagt, jetzt gerade 15 getrunken und so, das war fantastisch. Also ich habe den direkten Vergleich, wirklich vorletzte Woche. Schön, Mann. Da freue ich mich sehr. Also da kann ich dann jetzt schon sagen, ich wage diesen Wein sehr. Ich habe diesen Wein immer wieder im Keller auch mal immer selber gekauft. Und weil ich weiß, wie gut der funktioniert. Und ja, das trinke ich auch eigentlich nur zum Essen. Und Silvaner ist natürlich ein toller Essensbegleiter für vieles. Aber vor allem auch zum Graubrot. So ganz ordinär.
Zum German Abendbrot.
Zum German Abendbrot. Danke dir. Schön. Wir trinken vom Weingut Eisele den Lemberger Muschelkalk Goldkapsel aus dem Jahrgang 2020. Sehr zum Wohl.
Cheers.
Der Flo sitzt wieder mit seinem Zettel und Stift da.
Riecht aber schräg.
Ja, das hat heute Morgen, ich habe den um 10 Uhr aufgemacht und habe ihn sofort erstmal wirklich mit Schmackes in die Karaffe gefeuert und wieder zurückgegossen, weil das hat heute Morgen ziemlich viel Klebstoff.
Ja, hat er immer noch ein bisschen, aber
jetzt noch ein bisschen, ja.
Wollen wir mal nicht zu streng sein, ne?
Lassen wir uns mal überraschen. Gehypter Wein.
Don't follow the hype train. Oder wie followt man dem Hype Train eigentlich richtig?
Believe the hype. Ich habe mir meine ersten beruflichen Schritte in einem Special Interest Verlag gemacht und habe eine Weile während des Studiums geschrieben und war bei so einer Zeitschrift, die frisch gegründet war in der Hälfte der 90er und sich mit dem Thema neue Medien beschäftigte, was damals natürlich total in war. Das Internet war gerade erfunden und Opa erzählt vom Krieg. Und wir hatten einen ziemlich guten Chefredakteur, der das Ohr an der Schiene hatte und sehr gut vernetzt war in der Branche. Und der kam eines Tages mit einem Leserbrief an. Und da war ein Satz drin, der uns alle in der Redaktion sehr angespornt hat. Der lautete, ein bisschen weniger Hype, ein bisschen mehr Substanz. So als Kritik, weil wir quasi ja damals alles erstmal spannend fanden, was neu kam. Also die wildesten Anwendungsmöglichkeiten wurden untersucht für neue Medien und einiges war vielleicht auch ein bisschen überkandidelt.
Klar.
Und in den ganzen 90ern war es ja letztlich so, dass du, wenn du auch an den Unis warst und du hattest irgendwie noch irgendwo ein bisschen Forschungsgeld, dann hast du halt irgend so ein Forschungsprojekt gestartet, was irgendwas mit neuen Medien war und dann wurden die Töpfe irgendwie aufgemacht und da konnte man also diverse Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
Alle haben es gefeiert. Ey, neue gefeiert. Medien.
Und es war dann irgendwie für uns dann fortan quasi ein geflügeltes Motto in der Redaktion, wann immer wir irgendwas schreiben wollten, zu sagen, okay, ist das jetzt nur Hype oder gibt es da auch Substanz? Kriegen wir genug Substanz an die Geschichte, um sie überhaupt zu schreiben, oder wollen wir es vielleicht doch etwas kleiner machen? Ich habe mir das dann später immer wieder zu Herzen genommen, und als ich dann, nachdem ich ja 10 Jahre Pause gemacht habe, mit dem Inhalt der Gestalten, als ich dann angefangen habe, über Wein zu bloggen, habe ich auch versucht, da dann eben immer zu denken, ist das jetzt einfach nur Hype oder ist das auch irgendwie, also passt das im Glas auch irgendwie zu dem, was alle so erzählen? Und ganz krass wurde das eigentlich mit dem Aufkommen von Facebook und noch mal krasser dann mit Instagram, weil Instagram so ein Medium ist, bei dem es eigentlich vor allem darum geht, diese FOMO zu bedienen, diese Fear of Missing Out, ne, die Angst, was zu verpassen. Und schreib mal irgendwie auf Insta was Negatives über den Wein, dann kannst du zugucken, wie dir die Follower weglaufen sozusagen. Es wird alles irgendwie immer nur yeah, yeah, yeah. Es ist schon ein bisschen anstrengend. Auf der anderen Seite habe ich ja immer gesagt, es macht wenig Sinn, Weine zu verreißen. Weil erstens gibt es so wahnsinnig viele Weine, über die man schreiben kann. Dann sollte man sich die raussuchen, die gut sind. Und auf der anderen Seite ist es auch wirklich, für das Verreißen eines Weines sollte man sich sehr viel Zeit nehmen. Man sollte den Wein wirklich gründlich verkosten. Und wenn man erste Zweifel hat, sollte man auch immer noch mal eine Konterflasche aufmachen und das über 2-3 Tage.
Und.
Und das, die Zeit hat man ja meistens gar nicht, wenn man nur mal so einen kleinen Insta-Post machen will. Beziehungsweise wenn man einen Wein irgendwie in die Hände kriegt, der gerade selten ist, dann hat man vielleicht nur eine Einzelflasche. Deswegen habe ich auch nie angefangen, da großartig zwischenzukrätschen. Höchstens, was ich manchmal mache, ist, dass man mal klarstellt, wenn alle Leute irgendwas so super hypen oder wenn irgendwo was super gehypt wird und du merkst so, okay, aber die wesentlichen Eigenschaften dieses Weines werden hier gerade gar nicht genannt. Also wenn irgendwas total gefeiert wird, habe ich mich schon mal dabei erwischt, dass ich zum Beispiel auch mal als Kommentar hatte, dass übrigens, damit das jetzt auch jeder versteht, das ist ein Naturwein oder dieser Wein hat sehr, sehr, sehr viel Holz oder irgendwie sowas oder das ist eine Aromarebsorte, weil manchmal hast du dann auch so Superfeiergeschichten, wo du denkst, okay, die Hälfte der Leute, die das liest, wird gerade auf eine falsche Fährte gesetzt.
Weil die gar nicht wissen, was sie kaufen. Ja.
Genau, weil auch wesentliche Eigenschaften des Weins unterschlagen werden, weil derjenige, der es feiert, einfach nur feiert. Und der gerade eine Beschreibung abliefert, die könntest du auch auf, was weiß ich, Rinderhack irgendwie anwenden, so ungefähr. Ne? Also da gehe ich dann schon mal manchmal hin und sage, okay, vielleicht können wir. Ne? Oder dieses Thema mit dem Primitive und dem Zucker, wo du dann auch so merkst, dass eine ganze Weingattung gefeiert wird als südliche Sonne und bla bla bla. Und dann kann man vielleicht mal anmerken, übrigens, diese südliche Sonne ist im Wesentlichen Zucker. Oder, ne? Also da sowas schon mal. Aber eigentlich versuche ich nicht, den Miesepeter zu machen. Bedeutet aber, dass man manchmal eben auch zuguckt, wie Sachen gehypt werden, wo du denkst so, na, ob das mal gut geht.
Muss das denn so und ist das auch richtig so? Aber es stimmt schon. Wenn du, je nachdem, unter welchen Wein du da schreibst, da gibt es keinen Konsens, wenn du dagegen bist.
Ja, nee, du kannst dich da auch wirklich echt anpinkeln lassen. Ja. Gerade im Bereich Naturwein ist das ganz häufig so. Ja, nach dem Motto, ist er zu stark, wie heißt das, ist er zu stark, bist du zu schwach?
Ja, ne? Also Fisherman's Friend. Beim Wein ist es dann immer so, ja, du verstehst ihn nicht.
Genau, das ist schwierig. Und ich wollte mal eine konkrete Geschichte erzählen, die mich wirklich sehr beschäftigt hat, weil ich glaube, dass die Zeiten auch total schwierig werden durch diese Medien, weil die Auseinandersetzung mit Wein eine andere geworden ist. Und die Geschichte fing eigentlich an, es müsste 2017 gewesen sein, als ich in der ersten Saison für den Gomio verkostet habe. Der Gomio hatte damals den Verleger gewechselt, das ging so hoppla die hopp, der kam wie vom Christians Verlag zum ZS Verlag und das war alles nicht so eine wirklich freundliche Übernahme. Also der eine hatte die Lizenz verloren, der andere hatte sie irgendwie ergattert und dann haben die Daten aber nicht übergeben müssen, weil das nicht Teil des Vertrags war und die Leute, die den Gomio gemacht haben, hatten nicht mal eine Telefonliste der Winzer sozusagen und da musste alles von allen Ecken irgendwie beigesteuert werden und deswegen haben viele der Verkoster parallel noch andere Projekte gemacht. Ich habe noch ein Briefing geschrieben für die Datenbank, wie man das am besten macht, dann für die nächste Ausgabe. Die erste wurde so ein bisschen gebastelt und ich habe mit der Chefredakteurin dann quasi 2-mal die Woche telefoniert, um eben auch so Updates auszutauschen. Und sie hatte die Mosel verkostet in der ersten Ausgabe, weil man keinen Verkoster für die Mosel gefunden hatte, mit dem man irgendwie zusammenarbeiten wollte. Und der Existierende, der war halt mit rübergegangen zum Christians Verlag. Das ist der Verlag, der die Vino macht. Und der war da geblieben, sozusagen der Großteil des Teams war da geblieben und die haben dann diesen Vino-Weinguide gegründet. Und dann habe ich mit der Chefredakteurin immer mal so Updates ausgetauscht und dann hat man halt auch so ein bisschen geplaudert. Und sie hat morgens immer so 3 Stunden Mosel verkostet und dann hat sie sich um den Rest gekümmert. Und dann hat sie manchmal so Sachen erzählt,
Und eines Tages erzählte sie, ja, ich habe heute Morgen so ein Weingut verkostet. Das fand ich extrem schwierig, das habe ich erstmal rausgeworfen. Das waren ja ganz schwierige Weine und die hatte ja in Bordeaux und in der Schweiz gelebt. Die waren nicht wirklich tief in der deutschen Weinszene drin, was aber ja auch mal ganz erfrischend ist, mal so ein Outsider-Blick. Und dann hatte ich sie gefragt, welches Weingut war denn das? Und dann sagt sie, ja, Materne und Schmidt. Hatte ich noch nie von gehört. Und ich so, oh, das wird nicht ohne Folgen bleiben, sozusagen. Und dann hatte sie halt erzählt, sie fand die Weine nicht gut. Und ich muss vielleicht einmal dazu sagen, ich habe keine Erfahrung mit den Weinen von Materne und Schmidt. Ich habe noch nie einen Wein getrunken. Ganz wichtig, ich kenne die beiden Damen auch nicht. Ich bin denen nie begegnet. Ich habe auch nie versucht, die Weine zu kriegen. Also ich habe dann nie angerufen und gesagt, schicken Sie mal Muster und habe keine bekommen. Ich habe auch nie versucht zu kaufen und nichts bekommen. Gar nichts. Ich habe wirklich keine Erfahrung. Was ich habe, ist...
Ich auch nicht.
Ja.
Kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht ein, zwei Mal. Nee, also... Leuchtet nichts auf.
Ich wüsste es tatsächlich, wenn ich das probiert hätte. Was ich habe, ist, ich habe mal mit dem Ehemann von einer von den beiden gesprochen, weil ich habe eine Geschichte für die Schluck geschrieben, da ging es um Startup-Weingüter, Leute, die mit nichts anfangen. Und da war Materne und Schmidt schon viel zu etabliert sozusagen, aber der Ehemann von einer der beiden hat so ein Weingut gemacht, das heißt Madame Flöck Wines, die haben auch ganz spannende Sachen an der Mosel gemacht. Und mit denen habe ich dann mal über deren Projekt gesprochen und habe die auch im Schluck-Magazin, letzte Ausgabe war das, glaube ich, in der 10, dann vorgestellt. Ich hatte allerdings auch da keine Weine verkostet. Das war auch nicht Teil der Story zwangsweise. Einige Sachen hatte ich probiert, andere nicht und das eben nicht. Da war also kein Fake oder sowas. Und ich habe zwei Podcasts gehört mit den beiden. Einmal das Korkbordell und das von Wolfgang, also Genuss im Bus. Und das fand ich super spannend, weil war für mich auch so ein bisschen der Grund, dass ich nicht weiter verfolgt habe, die Idee, Winzer zu interviewen. Weil diese Korkbordell-Folge ist eine ganz wunderbare Folge. Da sind die beiden super eloquent, total sympathisch und total nett. Und diese Genuss- und Bus-Folge ist so ein bisschen zäh, weil die beiden, glaube ich, sogar sagen am Anfang, dass sie am Abend vorher ein bisschen gefeiert haben. Und da waren sie so ein bisschen maulfaul. Und da war mir völlig klar, du bist halt komplett abhängig von deinen Gästen. Wenn die die Zähne nicht auseinanderkriegen, dann machst du eine schlechte Folge.
Voll.
Weil, wenn du bist ja nur Fragensteller, du kannst ja mal einhaken und so. Aber deswegen war ich dann irgendwann von der Idee kuriert, dass wir hier irgendwie Winzer mit dazu nehmen. Aber darüber hinaus habe ich keinerlei Erfahrung. Und irgendwann gab es dann mal so ein bisschen E-Mail-Marketing auch von Madame Flöck. Die hatten ja meine E-Mail-Adresse aus der Kommunikation mit für die Schluckgeschichte. Und da merkte ich dann so, okay, anscheinend, jetzt werden Sachen zum Verkauf angeboten, die früher direkt ausreserviert waren, bevor sie überhaupt gefüllt waren. Anscheinend wird es ein bisschen weniger. Und dann hatte ich aus irgendeinem Grund neulich mal geguckt, kurz bevor wir die erste Version dieses Podcasts produziert haben, die der Technik zum Opfer gefallen ist, und hatte festgestellt, auf der Webseite von Materne und Schmidt gibt es sehr viel Wein zu kaufen. Es gab noch Ortswein 19 und 20 und ich habe jetzt eben geguckt, es gibt es immer noch. Es kann natürlich die Liste ein bisschen veraltet sein, aber auf der Liste ist auch ein 21er Cabi drauf, der schon ausverkauft ist. Also sie ist jetzt nicht uralt, die Liste, die sie da irgendwie haben. Und dann habe ich geguckt bei Lobenberg, die den ja auch führen, gibt es eben auch noch 18er Ortswein und es gibt noch 17er Lagenwein. Also da ist auf jeden Fall ein gewisser Überhang, weil das sind Startup-Weingüter, haben in der Regel nur die Tankkapazität für ein Jahr. Wir können also davon ausgehen, der 21er ist im Zweifelsfall gefüllt worden, damit der Platz dann frei ist für die 22er-Ernte. Der ist aber noch nicht im Verkauf. Ob er noch in der Flasche reifen soll oder sie es einfach nicht machen, weil es eben noch 19er und 20er gibt und beim Händler noch 18er, wenig nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine andere Situation als vor 5 Jahren, als man das Zeug tatsächlich überhaupt nicht in die Hände bekam. Der Grund, dass ich es noch nicht getrunken habe, liegt ja wirklich daran, dass man es damals nicht kaufen konnte. Also ich hätte ja gerne mal 2017, 18 eine Flasche Wein von denen in die Hand bekommen, aber es
war immer alles weg.
Es war immer alles weg. Und deswegen, ich sag mal, ich bin jetzt in der Anmaßung, weil ich kenne weder deren Lagerbestände, noch kenne ich deren Bücher oder sowas. Aber wenn es aussieht wie eine Ente, watschelt wie eine Ente und quakt wie eine Ente, dann ist es natürlich irgendwo auch eine Ente. Und wenn ich jetzt eben 4 Jahrgänge im Verkauf habe, 17, 18, 19, 20, wo früher irgendwie alles unmittelbar nach der Füllung schon ausreserviert war, dann hat der Absatz nachgelassen. Das kannst du einfach nicht anders formulieren. Es gibt also in irgendeiner Form Absatzprobleme. Ob das schon richtige Probleme sind oder ob die sagen, es ist alles fein, wir haben die Lagerkapazitäten, das kann ich nicht beurteilen. Und es ist auch bei weitem nicht so, dass ich das irgendjemandem gönne. Ich habe damals also auch nicht da gestanden und gesagt, haha, ihr halbt das nur und so, weil ich kann es nicht beurteilen, weil ich nichts getrunken habe. Deswegen traue ich mich auch, gerade darüber zu reden, weil ich mit denen echt null Beef habe und weil die, glaube ich, sehr nett sind. der mediale Rummel um die beiden war ohrenbetäubend. Die haben bei Hermann Löwenstein gelernt und dann, die waren quasi die Zukunft des Moselweinbaus. Es gab keinen Superlativ, der zu groß war, um dieses Weingut zu beschreiben.
Die Rettung des Moselweinbaus.
Das war die Rettung des Moselweinbaus und überhaupt. Und die Zukunft des Rieslings. Und hast du nicht gesehen. Sie waren nicht nur in den beiden Podcasts. Christoph Raffelt hatte, glaube ich, was über die gemacht. Und Schimmatze auch. Und dann und noch diverse. Und Lobenberg hat sie dann ja auch noch aufgenommen und gefeiert. Und am Ende eines solchen Giga-Hypes hast du zweifelsfrei 5.000 Leute in Deutschland locker, die Interesse an den Weinen haben, die gerne mal was probieren wollen. Und solche Leute kaufen Probepakete. Die eine Hälfte meinetwegen 6 Flaschen, die andere Hälfte 12 Flaschen, das ergibt im Schnitt 9 Flaschen und dann hast du 45.000 Flaschen. Das ist ja eine mehrjährige Produktion, die da quasi drauf wartet, von den Leuten abgenommen zu werden. Und dann ist es in der Regel so, wenn du dieses Jahr nicht zum Zuge kommst, dann machst du es halt nächstes Jahr und sonst halt übernächstes Jahr. Also wir sehen das bei einem anderen Startup-Weingut, über das ich damals geschrieben habe, Lukas Hammelmann, diese Zeiskammer Weinmanufaktur. Das ist unglaublich. Mittlerweile wird das alles nur noch in Subskriptionen verkauft. Und es gibt dann für einen kleinen, jungen Nachwuchswinzer gibt es einen Sekundärmarkt, wo die Lagen direkt dann irgendwie zum zweifachen, dreifachen Preis hinterher weiterverkauft werden. Das ist schon, also es ist nicht so, dass dieser Hype, wenn er dann einmal befeuert ist, in Deutschland immer kurzlebig ist, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Die Leute sind teilweise extrem ausdauernd auf der Suche. Und eigentlich hast du ja, und deswegen muss ich auch nicht in die Bücher gucken, eigentlich hast du ja bei jedem konsumentengetriebenen, vertriebsorientierten Unternehmen zwei wichtige Kennziffern. Du hast diese Conversion Rate, diese, was man früher Looker-to-Booker nannte. Also du erreichst irgendwelche Leute und ein gewisser Teil dieser Leute müssen Erstkäufer werden. Das ist die erste Conversion Rate. Mhm. Die war und ist in diesem Fall eigentlich egal, weil du sowieso nicht genug Wein hast. Die Leute haben mehr Warteliste. Das heißt, wie die Rate tatsächlich ist es wurscht. Du hast mehr Leute, die es haben wollen. Und der zweite Teil, und das ist für diese Startup-Weingüter total wichtig, dass du in der Zeit dann einen bestimmten Anteil in Stammkunden verwandelst. Also 10% oder sowas sollten möglichst auch danach noch weiterkaufen. Und wenn ihr euch anguckt, liebe Hörer, wie ihr euren Weinkeller jetzt so bestückt, wir haben alle so 10, 12 Stammweingüter, also ich nicht mehr, aber 10, 12 Stammweingüter, da kaufen wir so ein und dann erkaltet die Liebe mal zu einem. Wir kaufen jedes Jahr 3, 4 Probepakete von neuen Winzern und einer von denen schafft es dann in unser Portfolio und dafür fliegt ein Alter raus, weil man sagte, ach, das war jetzt in letzter Zeit doch ein bisschen langweilig oder nicht mehr so gut oder weil man sagt, ich habe noch so viel und eigentlich trinke ich das so selten. Und deswegen ist es, glaube ich, realistisch zu sagen, wenn du aus diesen 5.000 Leuten nachher 500 Stammkunden machst, ja, die dann 12 Flaschen im Jahr kaufen, dann hast du schon mal 6.000 verkloppt. Und dann bedeutet das auch noch ein gewisses Interesse an der Gastronomie, gerade weil die auch natural unterwegs sind. Und dann sollte es eigentlich nicht zu so einer Situation kommen, wo du dann 3 Jahrgänge hintereinander im Verkauf hast. Das ist schon ein Indiz, dass es vielleicht nicht so gut funktioniert. Ja, manchmal ist es so, dass Leute das dann trotzdem ins Glas kriegen, weil die meisten dieser Flaschen werden öffentlich zelebriert. Machen wir ja auch so. Die wenigsten ganz neuen Sachen trinke ich allein zu Hause, also außer ich mache es beruflich, weil ich irgendwas drüber schreiben will. Aber sonst warte ich ja eigentlich immer, bis du da bist, Sascha da ist oder Olli oder mal Freunde oder sowas, die sich für Wein interessieren. Und dann macht man sowas mal auf.
Ja.
Aber interessanterweise meine Erfahrung ist, wenn das dann gut ist, das führt nicht dazu, dass die Leute sagen, ach, dann brauche ich ja jetzt nichts mehr zu kaufen, sondern das führt eher dazu, dass die Leute noch eher sagen, ich will aber auch ein paar Flaschen von diesem Winzer im Keller haben, weil das ja alle gerade so feiern. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Weine von Materne und Schmidt schlecht wären oder sowas, aber offensichtlich haben die erreichten Weintrinker und die Weine nicht zusammengepasst. Ob die Weine schätzen, kann ich nicht beurteilen, weil ich keinen im Glas gehabt habe. Und es ist mir wirklich ernst zu sagen, bevor ich das nicht im Glas gesagt habe, also aus so einer Geschichte jetzt abzuleiten, die Weine sind nicht gut, wäre total unseriös und wäre auch gehässig.
Aber darum geht es ja auch nicht. Ne?
Darum geht es nicht. Aber offensichtlich, sag mal, ist das vielleicht auch der Kanal Lobenberg dann nicht der richtige Kanal. Vielleicht werden die bei Vinaturell oder Vinikultur oder sowas besser aufgehoben. Vielleicht sind sie bei dem einen oder anderen auch gelistet. Aber offensichtlich ist das in eine Welt gespielt, die irgendwie sagt, das ist die neue Hoffnung des Rieslings. Und dann mit einer vielleicht doch altvorderen Vorstellung von Riesling auf diese Weine getroffen sind und dann hat es nicht gepasst.
Und der Hype-Train ist weitergefahren.
Ja, und was aber so erstaunlich ist in diesem Fall, ist, dass das so schnell ging. Ja, dass du 2018 bist du quasi noch komplett ausverkauft. 2023 hast du schon 3 Jahrgänge. Das heißt, das ist ja schon 2, 3 Jahre am Aufbauen. Und wenn man sich anguckt, wie funktioniert sowas, dann muss man eben sagen, eigentlich ist der Hype-Zyklus ja 5 Jahre lang. Weil gerade bei solchen Moselrieslingen, wenn da noch Lagen im Spiel sind, das legt man ja erstmal weg, das lässt man reifen. Ja. Wenn das dann noch spontan vergoren ist, kann man das Jung vielleicht noch gar nicht beurteilen. Während man das aber weglegt und reifen lässt, kauft man in der Zwischenzeit trotzdem schon mal nochmal 1, 2, 3 andere Weine von denen, weil wenn das nachher gut ist, wo willst du denn das denn sonst hernehmen? Ja, wenn du jetzt meinetwegen den 17er aufmachst und das ist total gutes Zeug und du hast 18, 19, 20, 21 ausgelassen, dann stehst du natürlich da und sagst, ja, wo kriege ich das denn jetzt her, wenn 22 ja. jetzt im Verkauf wäre? Deswegen, mein Beispiel ist dann immer Heimer Löwenstein. 2004 war der erste Jahrgang, den ich von dem Weingut gekauft habe und das war auch noch ein ganz, ganz hervorragender UNR. Das ist vielleicht der beste, den er je gemacht hat. Ja, reifte dann auch schön, aber alles andere, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11, habe ich glaube, 10 habe ich nichts abbekommen, weil es so wenig war. Und dann stellte ich irgendwann fest, 2012, als ich so 5er, 6er und 7er aufmachte, boah, das gefällt mir nicht. Das reift so schwierig.
Das war wirklich schwierig.
Und dann habe ich das alles wieder verkauft, zum Glück. Aber ich hatte halt wirklich 50 Flaschen Uhlen im Keller und 8 Magnums. Boah, die hatte ich alle in der Zeit, ja. Und die waren ja alle so ein bisschen sehr plump in der Süße geworden, weil die ja alle nicht so ganz trocken waren. Und das passte gastronomisch ganz gut. Die habe ich alle an Damian gegeben, der die im Restaurant verkauft. Da hat er dann ein paar Fans sitzen, die sich das da flaschenweise reingebügelt haben. Und ich habe ihm die zum Einstandspreis gegeben, also zu dem, was ich bezahlt habe, reichte mir. Und er hat dann einen fairen Gastropreis gemacht und die Leute haben es geliebt. Und dann hat das neue Abnehmer gefunden, alles super. Aber ich habe halt eben auch mit einem der Händler gesprochen. Da darf ich den Namen jetzt wahrscheinlich nicht sagen, weil das mir mehr oder weniger im Vertrauen erzählt wurde. Die waren auch noch dicke befreundet mit dem. Und dann sagte mir einer von denen, ja, das wird immer schwieriger, das zu verkaufen. Früher war das auch alles immer sofort ausreserviert. Dann haben wir es wenigstens so eine Ankunfts-E-Mail mal gemacht, ist jetzt da. Und dann war das 4 Wochen später ausverkauft. Und jetzt fangen wir schon mal an, einen kleinen 6-für-5 Rabatt und sowas, ne? Damit man das dann nochmal los wird, damit da nicht jetzt irgendwie eine riesen Jahrgangstiefe aufgebaut wird. Und man kann darüber deswegen reden, weil die Tochter hat das mittlerweile übernommen und die Tochter hält all die Versprechen, die ihr Vater gegeben hat. Ja, also die Weine sind mittlerweile, bitte, bitte, also denkt jetzt nicht, ihr müsst einmal Löwenstein meiden, ganz im Gegenteil, die aktuellen Sachen.
Nein, das hat sich geändert.
Ja. Großartig, ja, wie Sarah heißt sie, glaube ich. Ne? Sarah Löwenstein macht fantastischen Wein, also macht wirklich besseren Wein als ihr Vater, das muss man auch immer so sagen. Der Typ ist ja auch wahnsinnig nett, darum geht es nicht. Und das war ja auch ganz gut, das hat den Hype ja noch befeuert. Hat er noch dieses Buch geschrieben, darüber haben wir ja im Podcast mal erzählt und so. Das war so diese Terroir-Idee und so. Und dann wurde das alles so mastig. Und ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist in so einer Phase, und das hat Reinhard Löwenstein damals nicht gemacht, sich in so einer Phase nicht nur auf die Klaköre zu verlassen. Dann gibt es nämlich dieses böse Erwachen, dass du auf einmal da stehst und merkst, oh. Mhm. Ja, sondern vielleicht auch mal 2, 3 Leute zu hören, die sagen, hey, ich habe da gerade was Gereiftes aufgemacht, das war nicht so doll. Mhm. Ja, und du erzählst dir immer das und das, aber ich finde das im Wein nicht wieder. Und da kommt nämlich der Punkt, den Insta-Leuten ist das alles völlig egal, weil die ziehen sowieso weiter. Weil das ist auch so ein Problem, dass natürlich 2019 oder sowas verschwand Materne und Schmidt dann aus den sozialen Medien. Weil es hat einfach keinerlei Distinktionswert mehr, wenn du 2019 als 47 dann noch eine Materne und Schmidt-Bottle irgendwie fotografierst und die dann, fotografierst und die dann hinstellst und sagst, ey wow, Materne und Schmidt, dann sagen alle, wow, Captain Obvious, bist du aufgewacht? Wo warst du die letzten 4 Jahre? Deswegen wird das ganz automatisch dann immer weitergereicht. Diejenigen, die noch dabei sind, jazzen das hoch und jazzen es vielleicht auch immer weiter hoch, weil sie nicht mehr die Ersten sind und deswegen haben sie jetzt noch was Besseres. Und dann können sie sagen, und jetzt, wo es ein Jahr gereift ist, alle anderen haben es ja schon gepostet, aber jetzt, ich habe es noch reifen lassen und das hat sich voll gelohnt und so weiter und so weiter. Und dann wird weitergezogen und dann wird halt besonders gerne auch, ne, je wilder, desto besser. Also jemand wie Juliane Eller muss ihr Marketing dann auch selber machen oder Sarah Hulten oder sowas. Das sind dann sehr hübsche junge Damen, die machen dann sehr viel Lifestyle-Inszenierung oder sie gehen in andere Kanäle mit hier 3 Freunde Weine und so weiter und machen das dann so. Aber in dieser Wine-Bubble tauchen die ja mehr oder weniger nicht auf.
Und was mir schon so gegangen ist und das unterstreicht nochmal, dass du als Wein-Influencer manchmal diesen Hype-Train mitreitest, wider deines besseren Wissens. Das möchte ich jetzt mal unterstellen, weil ich schon Weine auch selber probiert habe, aus diesem Social-Media-Hype heraus, und dachte, oh, guck mal, die trinken das alle. dann hast du das im Glas und denkst dir so, warum nochmal? Warum soll, ja. Das ist der neue Hype. Und dann denkst du dir, Moment mal, ihr wisst aber eigentlich, dass das nicht so gut ist. Weil euch traue ich das als Verkoster zu, dass ihr merkt, das ist eigentlich gar nicht so gut.
Das denke aber ich auch
ihr, ihr reitet den Hype-Trend trotzdem.
Ja. Ja, einfach mit dabei. Jetzt habe ich mir den besorgt, unter Umständen sogar noch vom Weingut irgendwie eine Flasche losgeeist. Jetzt muss ich auch was machen. Mhm. Das ist ja hier im Podcast auch immer wieder eine spannende Sache, wenn ich Weine abfordere und die dann nicht so 100% super sind. Ich habe das teilweise, aber ich habe schräge Sachen erlebt. Ich habe so einen Natural, einen Wiener gemischten Satz, der erste Naturwein, Wiener gemischter Satz, Maische vergoren und so weiter, von einem Weingut abgefordert. Die waren auf der Same but Different Plattform bei der ProWein. Und dann habe ich sie da gesehen und habe gesagt, oh, könnt ihr mir mal was schicken? Das würde ich gerne mal irgendwie besprechen. Das war noch vor Podcast-Zeiten. Und dann habe ich einen Blog darüber geschrieben und dann habe ich denen den Link geschickt. Und dann haben die mir geantwortet, ja, danke für den Link. Es tut uns leid, dass Ihnen das nicht so super gefallen hat, aber nichts für ungut. Und dann habe ich gesagt, so, Moment mal ganz kurz. Ich habe die Geschichte nochmal gelesen. Ich habe dir doch gerade heilig gesprochen. Hm. Ja, und dann habe ich nochmal gegoogelt, was die anderen irgendwie so geschrieben haben. Und ja, das war irgendwie so nach dem Motto, das ist hier so gut wie Latour und Petrus auf einmal. Und wir müssen dem Herrgott danken, dass, sie die, dass er diese beiden Superstar-Winzer irgendwie auf diese Erde geschickt hat. Die kommen kurz nach Jesus. Und dann denkst du so, ja, okay, Leute, wir reden hier doch aber über einen ganz normalen Wein. Und das ist tatsächlich schön und ich mag das wirklich. Und das spielt echt schon, in, obwohl es natural und very basic ist, spielt das echt in einer Liga mit Meier am Fahrplatz. Ist aber vielleicht nicht ganz bei, was ist ich, was, wie heißen die Jungs noch mit den schönen Tieren auf den Etiketten? Ah, siehst du, hätten wir drüber sprechen.
Hätten wir drüber sprechen. Hätten wir drüber sprechen. Ah, weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie die heißen.
Die richtig viel Geld kosten, aber ja. Die auch wirklich wahnsinnig gut sind. Ja, und dann merkst du so, okay, gut, die waren einfach gerade nur noch, die waren nur noch Endsieg gewöhnt sozusagen. Ja, da war nur noch, boah, alles, yeah. Und da bin ich mir dann immer nicht so sicher, ob das so smart ist. Ne? Und dann die sagen, ich muss mich mit dem nicht mehr auseinandersetzen. Der fand das halt nicht so gut. Egal, gehen wir weiter mit denen. Und also bei diesem gemischten Satz bin ich mir noch nicht mal sicher, weil das ist auch so limitiert. Ich glaube, das ist auch immer noch sehr gut ausreserviert. Und das, ich fand es ja auch super. Also insofern, ich fand es ja auch super. Aber schwieriger wird es natürlich, wenn du es gar nicht so super findest und du dann so weggebügelt wirst. Und die meisten dieser Hype-Weine sind ja auch teuer. Das sind ja häufig kleine Start-ups. Und da, finde ich, ist es dann, jetzt gebe ich endgültig den alten weißen Mann.
Es gibt schon
hier,
wieder.
Ja, es gibt hier diesen Streetfood-Trend.
Ja.
So, und beim Streetfood ist es bei mir so, da habe ich mich auch schon fürchterlich in den Nesseln gesetzt, wenn ich das so erzähle. Deswegen weiß ich, das wird jetzt vielleicht nicht so gut ankommen, aber einige Leute werden es vielleicht auch lustig finden. Egal, ich begebe mich in eure Hände, liebe Hörer. Dann stehst du da an so einem Foodtruck und dann kommt da so einer und baut dir einen echt guten Burger.
Ja.
Aber der Typ ist halt abgebrochener Soziologiestudent, hat das nie gelernt und deswegen braucht er 5 Minuten, um dir diesen Burger zusammenzubauen, wo der Koch sagt, mach ich in 1,5. Mhm. Und deswegen kostet der Burger 13 Euro und nicht 10, weil du musst ja irgendwie seinen Stundenlohn damit finanzieren. Und da er eben nur 12 Burger in der Stunde macht, muss es halt alles ein bisschen mehr kosten. Und dann denke ich so, das ist doch nicht meine Verantwortung. Ja? Also ich zahle auch am Ende für den Burger und nicht dafür, dass der Typ das nicht gelernt hat. Das ist bei Wein sehr ähnlich. Ja, wenn ich den Eindruck habe, okay, das ist jetzt natural und der Typ macht nichts, weil er sowieso nicht wüsste, was er machen soll. Und jetzt schmeckt das alles ein bisschen, ja, und sage ich, ja, das ist ja nicht mein Problem. Also er kann ja trotzdem natural, es gibt ja auch Leute, die natural machen, die aber wissen, wann sie mal den Deckel aufmachen, mal umziehen, mal umrühren, mal dies oder jenes. Ne? Man muss ja nicht immer gleich ein Mittelchen reinstreuen, aber der liebe Gott hat ja noch ein paar andere Stellschrauben beim Wein erfunden und der hat Winzer gelernt und deswegen weiß er, wie das jetzt geht. Man muss auch gar nicht Winzer gelernt haben. Also Tomislav Markovic ist zum Beispiel für mich so ein Typ, ja, der alles autodidaktisch unglaublich. Und du denkst
gutes Beispiel,
so, ja, fantastisch. Wird es allerdings auch nicht unbedingt immer drauf kommen, dass das jetzt natural ist, weil das so sauber ist häufig. Ne? Aber also ich bin auch jemand, der gerne dann mehr Geld bezahlt. Ich habe in der Schluckgeschichte war, also Markovic war da drin, der von nichts anfängt. Bastian Hamdorf, der glaube ich auf Föhr oder auf Sylt geboren ist und dann im Zivildienst in Kiel Wein für sich entdeckt hat, nach Geisenheim gegangen ist, studiert hat. Also das ist kein abgebrochener Soziologiestudent. Aber der sitzt da halt und in Franken und macht Wein und hatte ja einen Schöpflöffel, hatte der sozusagen, als er angefangen hat. Der musste sich alles irgendwo leihen und jeder freie Euro geht in irgendwelche Maschinen und dann muss hier noch, der hatte dann so einen Keller unter einer Scheune, da konnte man Wein drin machen. Da war aber noch nie Wein gemacht worden, deswegen musste er da noch Elektrizität legen und dann das Wasser und Bar. Und das kostet alles Kohle und da freue ich mich. Das kostet alles 5 Euro mehr. Also diese Weine sind ja nie Preis-Genuss-Verhältnis-Sieger oder sowas. Aber das ist mir dann total egal. Aber das sind Leute, die sind on a mission Und da kommt echt was bei raus. Und dann hype ich übrigens auch gerne mit. Deswegen sage ich ja, Leute, wer noch nie Tomislav Markovic getrunken hat, der hat echt was falsch gemacht. Ja? Und Hamdorf, weil wir gerade in Silvana hatten, das ist genau die Liga von Vince und sowas. Das sind großartige Sachen. Mhm. Und ich bin da der Erste. Aber schwierig wird es halt, wenn es entweder einer ist, der es einfach nicht kann und ich das jetzt gut finden soll.
Oder, jetzt schnall ich hier mal ab,
ja.
Hype hat ja auch ein bisschen was mit, ich kopiere jemand anders, der gehypt wird, zu tun. Und ich glaube, dass es in Deutschland da eine komische Idee von, wann es einen Wein fertig gereift gibt. Das hatten wir schon oft, wir haben schon oft drüber gesprochen, über Pinot, ne? Wie muss Pinot eigentlich schmecken und wann wird er in Deutschland gehypt und warum wird er da eigentlich gehypt? Und manchmal denken wir uns ja oft, man hättest du den einfach mal noch ein bisschen länger im Stock gelassen.
Ja.
Und ich glaube, dass da so einen komischen Hype gibt hinzu, also das ist einfach zu früh gelesen und trotzdem wird das aber einmal durch den Hype-Train durchgefeuert.
Nein, du hast mich nicht abgewürgt, sondern du hast mir eine elegante Brücke gebaut. Ja, das ist für mich so ein ganz klassischer Hype, der dann noch nicht mal mehr winzerbezogen ist, ne? Wo du dann sagst, okay, jetzt verkaufen sie uns hier alle irgendwie diesen unreifen Pinot mit 11,5 Alkohol als den neuesten Schrei und dann haben wir beide gemeinsam mit Sascha und Christoph Romani Conti getrunken, das hatte 13,5 und auf der Webseite stand, wir sind stolz, das ist die längste Hängezeit, die es je gegeben hat im Weingut Romani Conti, wo du so sagst, warte mal, ich denke, das darf man so nicht feiern. Doch, die feiern das so. Das ist so, also bei dieser Streetfood-Geschichte gibt es auch eine ganz böse Anekdote von den Piroggen. Beim Streetfood Thursday in der Markthalle 9, wo mir dann ein Freund, der stand daneben hatte, sagte, die kommt immer. Und dann bindet die sich irgendwie so ihr Omas Tuch irgendwie, die Frau, die da das verkauft, kommt immer, bindet sich Omas Tuch irgendwie in die Haare, sieht dann also aus wie eine polnische Großmutter, hat dann einen wunderschönen polnischen Akzent, der auch nicht ganz so ausgeprägt ist, wenn der Streetfood Thursday vorbei ist. Und dann reißt die Piroggentüte von der Metro auf und tut das alles in so einen schönen alten Bottich und dann wird er schnell entsorgt und dann werden die Piroggen da irgendwie verkauft als Omas Piroggen. Und das ist natürlich dann sozusagen die Endstufe. Aber bei dem ganzen grünen Pinot, den wir im Moment trinken, ne, da denke ich manchmal eben auch, ja genau, ist das jetzt heißer Scheiß oder ist das einfach ein bisschen zu hoher Ertrag und irgendjemand verdient hier gerade richtig viel Geld sozusagen? Also, da muss man sagen, das können wir ja so auch gar nicht schmecken, erst recht nicht im schwarzen Glas.
Nee.
Also,
hast du schon mal selber Piroggen gemacht? Kein Wunder, dass die Tüte aufreißen.
Ja, deswegen ist es ein schwieriges Thema und es ist wirklich so ein Thema, bei dem man echt sehr schnell dann so wirkt wie der Spießer. Ne? Deswegen kommen wir mal zu diesem ganz und gar unspießigen Wein. Und dann kann ich vielleicht nochmal erzählen, was ich glaube, was vielleicht die Profis bei dieser Hype-Thematik noch ein bisschen beisteuern können. Mhm. Wie findest du das?
Bevor ich was zu meinen sage, noch eine Sache, um das für mich so abzurunden. Da geht es ja auch gar nicht so darum, dass man jetzt irgendwie so von hinten heraus schreit, ja, das ist gar nicht so gut, wie ihr das sagt und ich habe das schon immer gewusst. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht auch darum, dass es ja teilweise sein kann, dass die Weine gar nicht schlecht sind, dass es gute Weine sind,
ja.
Aber der Hype-Train einfach überhaupt nicht nachhaltig ist.
Ja.
Und die Winzer und Winzerinnen dadurch einen echten Nachteil haben.
Mhm.
Das war mir nochmal wichtig.
Das stimmt.
Also, es stinkt nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Frisch im Glas fand ich das roch sehr unangenehm. Ich habe jetzt nicht mehr so viel drin, spricht auch für den Wein. Am Anfang hatte das so eine Kleber-Kaugummi-Nase, jetzt ist das ein bisschen würziger. Das gefällt es mir auch besser. Das ist ziemlich wild, das ist ziemlich natural, das ist rot. Es hat eine gute Struktur, es hat eine gute Säure.
Mhm.
Die Säure trägt den ziemlich lang.
Ja.
Gerbstoff hat es auch. Ich würde es so mittelalt schätzen. Ich glaube nicht, dass es so alt ist. Vielleicht so 4-5 Jahre. Rebsorte finde ich ein bisschen schwierig. Da tue ich mich eh schwer, wenn es so sehr natural ist, das rauszufinden. Das, manchmal übertüncht das so ein bisschen die Rebsorte. Wenn ich mich festlegen müsste, wäre ich wahrscheinlich bei Pinot, weil es doch sehr, sehr leicht ist, oder eine andere Rebsorte, die auch eher nicht so wumsig wird. Das erinnert mich so ein bisschen an den Trollinger Sine, den ich jetzt vor kurzem von Alninger, hatten wir drüber gesprochen. Hatten wir dann im Glas, daran erinnert es mich so ein bisschen. Das mag ich gerne. auf Herkunft würde ich mich jetzt da auch nicht rauswagen, weil das, finde ich, ist bei einem Wein so einer Machart auch echt schwer herauszufinden.
Ja. Wobei er direkt um die Ecke vom Sine kommt. Wir sind nämlich in Württemberg. Wir sind eigentlich beim Lemberger.
Ah ja, hm, gut. So roter Faden oder sowas dann. Mhm.
Sowas ähnliches,
genau. Ja.
Roter Faden und die Lassachs sind ja auch sehr, die Lassachs waren damals auch mit in der Schluckgeschichte. Also sind ja auch gerade sehr am Durchstarten. Wobei ich auch da, genau wie hier immer, denke, damit es nachhaltig ist, sollte es immer vollständig sein. Ich hole deswegen der Vollständigkeit halber erstmal die Flasche.
Lemberger. Schön, dass du Lemberger gesagt hast, nicht blaufränkisch.
So, es ist der Lemberger Muschelkalk Goldkapsel 2020 vom Weingut Eisele.
Boah.
Und eine Sache, die mich umtreibt, ist, ob Hypes, denn das startet jetzt gerade zu hypen und das finde ich völlig in Ordnung. Also bitte, Hype heißt nicht immer negativ. Also wenn es nur Hype und keine Substanz ist, okay, aber es geht, in meinen Augen geht auch Hype mit Substanz. Der Hype fing, glaube ich, an in diesem Fall durch ein Posting von WeinPlus und Markus Hofschuster. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum wir den Wein im Glas haben, weil ich daraufhin einfach mal im Weingut angefragt habe, ob ich den fürs Podcast haben kann. Das heißt, ich habe ihn auch heute zum ersten Mal im Glas. Mhm. Und ich hatte auch noch nie von Eisele gehört. Das ist eine grundsympathische Webseite etc. Also die sind, glaube ich, auch on a mission. On a mission in Sachen Natur und Co. Das finde ich aber ja grundsätzlich sympathisch. Jeder Mensch, der diesen Planeten schonen will, ist mein Freund. Er hat geschrieben, ich weiß nicht, ob ich jetzt Copyright-Schwierigkeiten kriege, aber nachdem sich die engagierteren Weinproduzenten vor 4 Jahren von den süßlich-marmeladigen, oft zerkochten Kinderweinchen verabschiedet hatten, die damals das Bild beherrschten, wurden die Weine ernsthafter, konzentrierter, dunkler, kräftiger und oft leider auch viel holziger und schwerer. Was man sich unter großem Wein vorstellte, hatte mit wirklich feinen Weinen meist wenig zu tun, beeindruckte aber immerhin die meisten Weinfreunde, zumindest auf den ersten Schluck. Heute gibt es viele Betriebe, die sich auch von dieser je mehr dicke Holz und Alkohol umso besser Zeit emanzipiert haben, aber nur wenige Produzenten gehen den Weg so konsequent wie Eva und Alexander Eisele. Auf ihrem Biobetrieb entstehen Lemberger einer ganz neuen Generation, kühl, präzise, frisch und lebendig, mit Kraft und Konzentration, aber ohne jegliche Schwere und bei moderatem Alkohol. Ihr Muschelkalk Goldkapsel ist ein Paradebeispiel dieses Stils. Dicht, vielschichtig und konzentriert, feinsaftig, ätherisch würzig und mineralisch herb, geschliffen, tief und nachdrücklich, bei gerade einmal 12,5% Alkohol. Hier gibt es schon einen Ansatz von Größe ohne jegliche Prätention. Das ist herrlicher Lemberger zu einem Preis, der für diese Klasse noch mehr als fair ist. 20 Euro kostet dieses kleine Meisterwerk ab Hof. Auch der Bruder vom Gipskörper ist ähnlich stark. Wer zu noch etwas günstigerem Kurs in die Eisele-Welt einsteigen will, nehme die Silberkapsel aus dem Muschelkalk. Die ist vielleicht nicht ganz so tief und komplex, aber echt klasse. Aber echte Klasse gibt es auch da schon. Das hat natürlich ganz schön viel Wirkung, weil Sam ist ja nicht einer von den inflationär Begeisterten. Sam ist ja einer, der sehr geizig ist mit Punkten. Und ich frage mich immer, ob nicht diese Hypes, die durch hohe Kritikermeinungen befeuert werden, langfristiger und nachhaltiger sind, als die, die nur durch Konsumentenmeinungen befeuert sind. Natürlich, ich habe immer noch keinen Wein von Materna und Schmidt getrunken, aber das ist ja das Krasseste. Eine Chefredakteurin, die aus dem Guide rausschmeißt, ja, und parallel dann die Insta-Posts, die sagen, das ist die Rettung des Rieslings. Also weiter kannst du nicht auseinanderliegen. Und die Frage ist, wie viele von den professionellen Medien eigentlich damals damit eingestimmt sind, weiß ich nicht. Hier haben wir jetzt also mal jemanden professionell. Aber gleichzeitig, wenn du das liest, würdest du da einen Naturwein erwarten? Bei dem, was Sam da geschrieben hat, ist mit keiner Silbe erwähnt, oder?
Nee.
Und deswegen war ich gerade so irritiert, als ich ihn heute Morgen aufmachte, weil, liebe Hörer, dieser Wein ist großartig, aber er ist durch und durch ungeschliffen. Das macht ihn ja eigentlich auch großartig.
Ja.
Also warum man den jetzt geschliffen findet, da muss ich nochmal mit Sam in Ruhe drüber reden. Aber mit diesem Wort geschliffen legst du in meinen Augen eine völlig falsche Fährte. Also wenn ich einen Wein kaufe, weil ein Weinkritiker ihn als geschliffen bezeichnet, ich mache ihn auf und er riecht nach Klebstoff, ich doch raus.
Ja, also geschliffen ist er wirklich nicht, aber es ist ein sehr guter Wein.
Super, also ich finde auch vieles von dem, was er da erzählt, sehr gut, insbesondere, dass er eben diese Kraft
Und auch Konzentration ohne jegliche Schwere. Also ich kann eigentlich alles unterschreiben, bis auf geschliffen. Das ist, also mir fehlt in dieser ganzen Beschreibung, fehlt mir einfach noch der klare Hinweis, wir haben hier wenigstens in der Nase einen deutlichen Natural-Ton,
ja,
der sich auch nach jetzt, wie spät haben wir es? 18.42 Uhr. Also nach 9 Stunden in Belüftung nur, also noch nicht mal halbiert hat. Also es war nicht so schlimm heute Morgen. Aber ich war halt total irritiert, weil ich dachte, jetzt kriege ich was, was ist so eine, wie soll man das sagen, so eine Ellwanger-Schönheit sozusagen.
Mhm, ja.
Ja, und ja, ja. Und das heißt nicht, dass der hier schlechter ist, ganz im Gegenteil. Das ist wirklich sehr viel seidiger, weil es ein bisschen weniger Sonne in Flaschen ist, ein bisschen weniger schwerer, es ist ein bisschen mehr so eine Pinot-Grip-Geschichte.
Aber es ist nicht grün. Mhm. Und das ist genau das, über was wir gesprochen haben. Das ist nicht grün, das ist nicht unfertig.
Ja, es ist auch noch viel zu jung. Das Tannin ist noch ein bisschen austrocknend, aber es ist trotzdem schon fein. Und ich habe eine ganz klare Vorstellung, wie sich so in 5-6 Jahren die Konterflasche präsentieren wird. Dann wird auch dieser Lösungsmittelton wahrscheinlich immer noch da sein, wenn du die Flasche aufmachst. Aber selbst dann wirst du noch mal eine Stunde belüften. Und dann hat sich das wahrscheinlich erledigt. Ich finde es an dieser Stelle eigentlich nur schwierig, wenn du in einem großen Publikum diesen Wein nahe bringst, ohne zu erwähnen, dass das eigentlich ja, in An- und Abführung ein Naturwein ist. Der ist ein bisschen geschwefelt, da kann man jetzt drüber diskutieren, aber er ist sicherlich so wenig geschwefelt, dass man den noch auf der Raw zeigen dürfte. Und ich finde den auch wirklich großartig, aber ich finde, es ist unfair. Und da ist dann eben die Frage, ob dann der nächste Hype entsteht, ne? Wenn du jetzt sagst,
ja. Ist auch alle, Landwein nur. Ja.
Alle kaufen Eisele, ja, die machen grundsätzlich nur Landweine. Darüber reden wir im anderen Mal, aber das finde ich tatsächlich nur so mittelmäßig gut, dass jetzt alle anfangen, die Weinkontrolle abzuschaffen, aber die Qualitätsweinprüfung zu umgehen. Aber darüber reden wir tatsächlich einmal. Das Fass machen wir nicht auf. Also liebe Familie Eisele, vielen Dank. Es ist ein ganz toller Wein.
Wirklich schön.
Es ist ein ganz toller Naturwein. Das müssen wir mal ganz deutlich sagen.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.